Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 142. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Robin ist mit dabei. Hi Robin, wie geht's dir so nach Ostern, nach unserer wunderschönen Folge mit Gästen? Wie geht's dir? Erzähl mal.
Mir geht's gut. Ich habe Ostern gut überstanden. Frohe Ostern da an euch auch nochmal nachträglich und natürlich auch an dich. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit, weil man mal irgendwie eine Woche nicht in Magic reinguckt. Auf einmal explodiert alles mit neuen Karten und 5 neuen Sets. Aber wie geht's dir denn?
Ja, ähnlich. Ich habe ja 2 Wochen Urlaub gehabt. Ich war ja wirklich viel unterwegs. Erst unten in München, dann Berlin oben. In der Zeit, wo du nicht in Berlin warst, sondern dann bei mir in der Gegend. Und ja, dementsprechend haben wir uns da leider verpasst. Aber nächstes Mal kriegen wir es auf jeden Fall hin. Und jetzt heißt es wieder Arbeit für alle.
Genau, und wenn ihr übrigens wissen wollt, wen der gute Marc alles besucht hat, dann schaut doch mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Da hat er nämlich einen fabelhaften Reisevlog drüber gemacht, wo er sämtliche Stationen abgeklammert hat.
Und, genau, aber ihr solltet auf jeden Fall erstes hier zu Ende hören und schauen. Weil das auf jeden Fall. Super, super, super coole Themen für euch, weil sie sehr, sehr neu sind. Also für uns zumindest neu. Es gibt wahrscheinlich schon 1000 Videos da draußen, aber unseres noch nicht. Und das machen wir heute. Wir gucken uns heute an Streets of New Capenna. Ich will immer New Streets of Capenna sagen. Aber es ist Streets of New Capenna. Die Mechaniken. Das, was wir immer machen. Wir gucken uns die Fähigkeiten an, gucken, was sie können, was neu kommt, was sich verändert hat und was eben so bei rumkommt. Dann unsere Top 3. Der aktuelle Spoiler. Wir sind ja noch nicht fertig mit der Spoiler-Season, auch wenn das Set in einer Woche rauskommt, sind wir immer noch nicht fertig mit der Spoiler-Season, was ich sehr, sehr cool finde. Und da gucken wir uns unsere Top 3 jeweils mal an. Dann, keine 3 Wochen ohne neuen Secret Lair Drop. Wir haben einen riesigen Secret Lair Drop bekommen und auch eine Menge Informationen. Und da wollen wir dann mal ein bisschen noch drauf eingehen, auch wenn Secret Lair jetzt nicht unser Lieblingsthema ist, aber es ist eine News und viele Leute von euch finden es cool und dementsprechend müssen wir uns noch angucken. Und dann die aktuellste News, die vielleicht auch ein bisschen kontrovers ist, eine Preiserhöhung von Wizards of the Coast, again. Und wenn wir dann noch Zeit haben, gucken wir ins Ask Us Anything rein, weil Ask Us Anything ist der Bereich, wo ihr uns Fragen stellen könnt und wir die im Podcast beantworten.
Genau, und diese Fragen könnt ihr uns stellen im Discord, im Gamery/Radio Ravnica Discord, dort im Ask Us Anything Thread gerne eure Frage reinstellen. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, irgendwas an eurem PC oder Aufnahme- oder Abspielgerät eben zu machen, dann gebt dem Video doch hier ein Like, wenn ihr es hier auf YouTube hört. Bewertet auch gerne den Podcast in der Audioversion und folgt bzw. abonniert, wo ihr könnt. Und verpasst ihr keine weitere Folge mehr von Radio Ravnica. Wenn ihr dann halt in Interaktion mit uns treten wollt, könnt ihr das gerne tun. Twitter, Instagram und eben auch der eben erwähnte Discord steht euch da zur Verfügung. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Dort gibt's als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und es ist immer das Erste, was ich fertig mache, wenn ich einen Podcast schneide, ist immer die Patreon-Version. Deswegen bekommt ihr das meistens ein paar Tage, beziehungsweise einen Tag meistens früher vor allen anderen zur Verfügung gestellt. Also wenn das was ist, was euch interessiert, schaut da gerne vorbei bei patreon.com/gamery. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir springen mal direkt in die Straßen von New Capenna. Denn ein neues Set, wir haben es schon in der letzten Woche, beziehungsweise nicht in der letzten Woche, sondern davor die Woche, als wir zum ersten Mal über Streets of New Capenna gesprochen haben, haben wir es schon ein bisschen erwähnt, es ist ein dreifarbiges Set. Die Grundprämisse ist eine Engelsstadt, die von Dämonen übernommen wurde und jetzt Dämonen, Clan, Familien quasi die Stadt so ein bisschen leiten. Und dementsprechend
und Volk, was die Leute benutzen, um besser in Magie zu sein, die auf keinen Fall irgendwas mit illegalen Substanzen zu tun haben.
Die sehr drogenähnliche, aber nicht Drogensubstanz Halo, die da im Kern steht. Wir haben quasi passend zu den 5 verschiedenen Familien 5 verschiedene neue Abilities. Wollen wir die einmal kurz durchgehen und mal schauen, wie wir sie denn so finden?
Sehr, sehr gerne. Ich würde tatsächlich einfach mal die Broker nehmen, weil die haben eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Und das sind Shield-Counter. Wir haben mal wieder eine neue Art von Countern, sag ich mal.
Ja.
Und diese Counter könnt ihr auf Kreaturen legen. Jetzt, ist mein Handy abgeschmiert. Warum?
Also, ich übernehme mal kurz. Genau, diese Shield-Counter, die erinnern euch vielleicht Leute, die Hearthstone gespielt haben, an die Fähigkeit Divine Shield. Und im Grunde könnte man sich das so vorstellen, so funktionieren sie auch. Also, wir haben zum Beispiel Karten wie den Discipline Duelist, ein 3-Mana in den Broker-Farben, also grün, weiß und blau. 2-1 Human Citizen mit Double Strike. Und dazu noch die Fähigkeit Discipline Duelist enters the battlefield with a Shield-Counter on it. Das heißt, dieser Shield-Counter beschützt die Kreatur vor Schaden oder Effekten, die destroyen, also die explizit den Text drauf haben, wie zum Beispiel Murder, Destroy Target Creature. Wenn man damit den Discipline Duelist eben targetet, wird erst nur der Shield-Totem runter, das Shield-Counter runtergenommen. Und da habe ich mich schon fast versprochen gerade, weil das erinnert auch sehr an die Totem-Armor, die wir auf sowas wie Spider-Umbra oder sowas drauf haben.
Ja, stimmt.
Sehr viele ähnliche Effekte, die wir schon mal so hatten. Was hältst du denn von den Shield-Countern?
Ja, wie du schon sagtest, also gerade für Hearthstone-Spieler erinnert mich das sehr stark an diese Bubbles, sag ich mal, an die Vine-Shield-Sachen. Ich find's ganz cool. Es ist halt eine Art von Regeneration, Totem-Armor, aber eben auch für kleinen Damage, den man pingen kann und so weiter, wo man halt den Damage dieses Schild runterpingen kann. Dafür ist es auch, finde ich zumindest, sehr, sehr einfach, da einen also so ein Cheat-Counter drauf zu machen. Ich habe einige Karten gesehen, die das mittlerweile machen und ich finde ihn ganz gut. Ich meine, kannst du was mit diesem defensiven Skill anfangen? Oder?
Ja, also ich denke halt so ein bisschen, also ich sehe halt immer diese Parallele zu Hearthstone, weil dort Divine Shield war ja in dem Grundset, in dem Basisset ganz am Anfang schon da. Das war so ein Kernfeature von den Paladin-Decks so. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist halt, ist das nicht komplett broken auch in Magic the Gathering mit so Sachen, wo du quasi Counter verdoppeln kannst und Counter auch verteilen kannst? Und wir haben nachher auf jeden Fall in der Preview-Sektion haben wir auch ein Artefakt, was mit Countern eben spielt und den Typen herumspielt. Und wie einfach ist es wirklich, eine Kreatur zu removen, die einen Shield-Counter drauf hat? Weil im Endeffekt ist das Minimum, was du investieren musst. Also du musst immer erstmal eine Karte quasi verlieren, bevor du eine Kreatur überhaupt removen kannst. Und das ist eigentlich schon, also es ist nicht hexproof broken, aber ich würde schon sagen, dass es sehr, 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 sehr gut ist. Also einfach nur, wenn man sich die Realität vorstellt, weil Shield Counter, wo das auch nicht getroffen wird, wird zum Beispiel von Sweepern. Das heißt, wenn du Discipline of a Duel, Disciplined Duelist, die Karte, die wir eben schon genannt haben, wenn du den in deiner Reihe von 1-1ern hast, so, dann kommt ein Sweeper, der bleibt erstmal liegen. Und dann gibt's halt die Frage, wie kann man Shield-Counter verteilen? Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, Shield-Counter zu kopieren von, also durch andere Counter-Kopie-Effekten und so weiter? Und ich hab das Gefühl, das ist lächerlich stark, oder?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist natürlich stark, wenn du da immer zwei Spells draufwerfen musst. Also gerade für Spellslinger-Decks wird das sehr, sehr krass sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du jetzt eine Kreatur hast, die einfach Tap-Ping hat, also tappe diese Kreatur für einen Schaden zu, dann sind diese Schilde halt nichts wert. Weil ein Damage removed diese Schilde. Und dann hast du halt eine Kreatur, die sagt, die gegnerische Kreatur hat keinen Counter mehr.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, da muss man sich vielleicht drauf ein bisschen verlassen. Ich habe halt, genau wie du, doch die Vermutung, dass das sehr schnell sehr broken sein kann. Weil diese Kreaturen, ja, die gibt es, aber die werden halt nicht gespielt. Und da kann man halt, glaube ich, ganz, ganz schnell sehr brokene Sachen mitmachen gegen eben sowas wie rote oder rot-schwarze Decks. Wichtig hierbei ist nämlich der Faktor, die meisten weißen Removal exilen, ja?
Ja.
Und beim Exilen triggert der ganze Quatsch halt nicht.
Das ist, glaube ich, das einzig Gute und was dann halt nochmal der Unterschied macht zwischen Hearthstone und Magic in dieser Mechanik, ist halt wirklich, dass wir dann nochmal einen Exil-Effekt haben, der dann eben diese Kreatur von Grund auf removed, ohne dass das in Friedhof kommt oder so. Also ich finde Shield, also die was ich eben schon gesagt habe, diese Annektierung und was man damit macht, ist sehr straightforward und man weiß halt, was einem erwartet so. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sich das in der Realität dann eben umsetzt, wenn man denn wirklich damit spielt. Ob es halt wirklich diese, also Boggles-mäßige, total nervige Kreatur sein wird, wo man immer quasi, wo automatisch, wenn man die Kreatur halt eben spielt, so ein Two-for-One drin hat, von wegen ein Murder reicht im Limited nicht, sondern muss zwei sein. Oder ob man sagt, okay, es gibt sowieso so viel Exile-Effekte, dass es fast schon egal ist, dass die einen Shield-Counter hat. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Ja, das ist halt eine andere Möglichkeit. Das ist halt ähnlich wie Ward, doch nicht wie Ward. Und ja, wir haben mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, Sachen zu verteidigen.
Das stimmt.
Aber wir haben auch andere Möglichkeiten. Das ist ja sehr, sehr cool. Mein Handy funktioniert wieder. Dementsprechend kann ich das weiter vorlesen. Ja. Und zwar die Obscura, die zweiten, würde ich mal ganz kurz hingehen, weil die haben eine Fähigkeit, die ich sehr cool finde, die aber auch, finde ich, sehr gefährlich ganz schnell sein kann, habe ich zumindest das Gefühl. Und zwar haben die Connive, ich kann es nicht aussprechen, das ist schwierig. Ja. Und das sagt, immer wenn eine Kreatur connived, also diese Fähigkeit aktiviert, zieht man eine Karte, wirft eine Karte ab und wenn man eine Nicht-Land-Karte abgeworfen hat, legt man eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur.
Ja.
Und naja, also allein das Beispiel, was ich rausgesucht habe, ist Echo Inspector. Das ist ein 4-Mana-2-3er Fliegender, der sagt, wenn er ins Spiel wegkommt, connive.
Ja.
Und wenn man einfach eine da draufstehen hat, es ist ein 4-Mana-3-4er Fliegend, Draw a Card, Discard a Card, ist das eigentlich ein ziemlich guter Flieger.
Voll, total. Also ich muss auch sagen, Connive ist, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht, weil sie halt auch eben straight up, also nicht straight up, aber schon sehr guter Card Draw halt auch eben in Weiß bringt. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mit der mit dem Legendary, mit dem S-Bahn Legendary in der letzten Folge drüber gesprochen, dass das schon interessant sein kann, eben viele Karten zu ziehen und eben auch noch Value draus zu kriegen, wenn du Sachen in den Friedhof legst. Plus, wir kommen gerade aus einem Set, oder nicht jetzt gerade, aber wir kommen aus der Vergangenheit aus einem Set mit Flashback-Karten, die halt auch eben in Weiß-Schwarz ich denke nur an Faithful Mending und sowas, was man halt eben, wo ja auch diese Loot-Ability drin ist. Das heißt, ich glaube, White Aggressive Decks werden diese Karte oder diese Fähigkeit sehr, sehr lieben, weil es halt eben die Möglichkeit gibt, eben zu refillen. Wobei man nie an den Punkt kommt, wo man netto positiv quasi Karten in der Hand hat. Also man kann nur filtern, aber nicht wirklich quasi Karten neu dazuziehen. Aber das kann ja auch manchmal schon mal reichen. Ja,
das kann man auch mit seinem Friedhof machen. Also gerade wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Innenfahrt, Midnight Hunt und Crimson Vower Sachen angucke, die halt aus dem Friedhof halt nicht nur mit Flashback castbar sind, sondern wo ja sogar die Kreaturen aus dem Friedhof wieder castbar sind oder als Verzauberung aus dem Friedhof castbar sind. Aber da muss ich sagen, gerade die blau-weißen Spirits zum Beispiel, da war ja viel unterwegs.
Ja, das stimmt.
Das kann, glaube ich, doch ordentlich wehtun, habe ich das Gefühl.
Total. Also ich bin da auch mal gespannt, wie intensiv man in der Möglichkeit, also wie krass man zum Beispiel in Standard dann eben den Friedhof auch nutzen kann, weil das ist halt nichts, was ich mit Standard per se quasi in Verbindung bringe. Aber gerade was du meinst mit der ganzen Spirit-Mechanik, mit diesem ganzen wie heißt das nochmal, Rebirthen irgendwie aus dem Friedhof und dann eben auch noch die Flashback-Karten und so weiter. Ich glaube, so gefühlt kann man da, glaube ich, ein sehr gutes Deck um diese Mechanik drumherum bauen und Obscura macht sich auf jeden Fall ganz gut in der White Weenie-esken Schiene, würde ich mal sagen. Also ich bin da wirklich gespannt, was da noch so an Decks dann herauskommen wird. Tatsächlich eine andere Mechanik ist von den Maestros das Casualty, was halt immer mit einer Zahl benannt ist, also Casualty 1 zum Beispiel, wenn man jetzt uns mal die Karte A Little Chat anguckt. 2-Mana Instant mit Casualty 1 und der Reminder-Text erinnert uns nochmal, was die Casualty denn macht. Und zwar, as you cast the spell, you may sacrifice a creature with power 1 or greater. When you do, copy the spell. Also, Casualty, man muss Power X oder größer sacrificen beim Casten und dann passiert der Effekt doppelt. Das kann sowohl auf Instant und Sorceries als auch auf Permanenten draufliegen. Bei Permanenten wird es dann eine Kopie. Und jetzt a little chat zum Beispiel sagt, look at the top two cards of your library, put one of them into your hand and the other on the bottom of your library. Ist halt hier dieser typische Fall von wegen 2 Mana Card Draw. Man hat halt hier quasi vorher so ein Scry 2 und kann halt eben eine davon nehmen, die andere runternehmen. Natürlich nur besser, wenn man das nochmal kopieren kann und eben, ja, 2 Karten ziehen kann für eine permanente und halt eben die Karte. Wie findest du denn Casualty? Glaubst du, das könnte eine interessante Fähigkeit sein, so ein bisschen sacrificen und so weiter?
Ich habe dieses Sacrifice-Thema immer unterschätzt. Angefangen bei der Katze, endet bei Rakdos Sacrifice oder Golgari Sacrifice.
Es ist John Sacrifice momentan, aber ja. Es ist John Sacrifice hauptsächlich, ja.
Oder. Also diese Sacrifice-Mechanics habe ich immer unterschätzt, weil ich mir nie vorstellen kann, dass das gut ist.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich halt, gerade weil es ja das Deck schon gibt und naja, es ist zum Glück nicht ganz die Farbkombination, es ist ja jetzt blau dabei, aber vielleicht ist jetzt grün da weg oder macht jetzt Four-Color Sacrifice oder eben hier Grixis Sacrifice. Mhm. Also ich finde die Idee ganz cool und ich glaube auch, dass da ein paar Karten bei rumkommen könnten, die von der Playability so stark sind, dass man sie auch vielleicht woanders sehen kann.
Ja.
Weil Copy-Effekte sind immer mächtig.
Definitiv. Und ich mag halt, dass diese Casualty, dass es eine May-Ability ist. Von wegen, wenn du auch mal gerade nichts zum Sacrificen hast mit A Little Chat, kannst du es immer noch einfach als einen Card-Draw-Spell, als einen sehr ineffizienten Card-Draw-Spell halt zumindest immer nutzen. Aber es ist halt dann nicht so stark. Und ich glaube, Casualties muss halt wirklich funktionieren in diesem Sacrifice-Setting. Also man muss darauf vorbereitet sein, sehr viele, zum Beispiel Eye-Twitches, die halt einen Dice-Trigger haben oder sowas, eben nutzen zu können, um daraus richtig Value draus zu ziehen. Weil wenn man dann an einen Punkt kommt, ich glaube, ja, wie du schon sagst, halt eben Sachen kopieren, Sachen doppelt zu haben in Form von Permanenten und so weiter, ist sehr, sehr mächtig. Und das hat glaube ich, ein sehr, wie sagt man, eine sehr niedrige Base, aber sehr hohes Ceiling. Im Sinne von, im schlechtesten Fall passiert jetzt nicht so viel, aber wenn es halt richtig gut funktioniert, dann läuft's richtig, richtig gut.
Ja, da bin ich sehr, sehr bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich, wirklich krass wird. Und das finde ich ja das Interessante. Sie haben ja auch gleichzeitig mit der anderen Gilde, ich habe den Namen noch nicht drauf.
Rive Tears, glaube ich.
Ich nenne sie River Tears.
Oder River Tears.
Weil es sind für mich Tränen. Nein, mit der Junt-Gilde haben sie auch gleichzeitig ja auch sowas gemacht. Die Junt-Gilde hat die Fähigkeit Blitz bekommen. Ich finde, Blitz ist meiner Meinung nach die coolste Fähigkeit, die wir in diesem Set einfach haben. Weil man kann Spells für ihre Blitzkosten casten. Man castet sie. Also man regt sie nicht ins Spiel, man castet sie auch wirklich. Das heißt, man kann sie kontern, was ich krass finde.
Ja.
Und die Kreatur, wenn man sie für ihre Blitzkosten spielt, kriegt Eile. Das kennen wir schon von was hat Raga war nochmal?
Dash.
Genau. Und am Ende des Zuges wird das Ding geopfert.
Ja.
Aber auf der Kreatur steht auch drauf, wenn diese Kreatur stirbt, zieh eine Karte, wenn man sie mit den Dash-Kosten gespielt hat.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, man sieht, man hat den Riveteers Requisitioner.
Ja.
2 Mana, 3-1. Immer wenn der stirbt, kriegt man einen Treasure-Token. Und er hat halt für 3 Mana Blitz. Das heißt, man zahlt 1 Mana mehr, bekommt eine eigene Kreatur, darf danach eine Karte ziehen, wenn das Ding Ende des Zuges stirbt.
Ja.
Und man hat eine Kreatur, die man theoretisch, gerade im Junt, weil wir es ja gerade schon davon hatten, noch sacrificen kann.
Ja.
Und der hat dann noch den Effekt, wenn er stirbt, kriegst du noch einen Treasure. Das heißt, du darfst eine Karte ziehen und kriegst einen Treasure-Token. Dafür, dass du 1 Mana mehr bezahlst und deine Kreatur direkt drauf geht. Und naja, vielleicht hast du eh vor, sie geopfert. Es ist so mächtig, es ist so cool. Ich bin so ein Fan von Blitz. Und ich finde es lustig, dass sie halt im Englischen halt auch einfach Blitz heißt.
Ja, das stimmt. Da musste ich sofort an Flesh and Blood wieder denken. Wieder der Verweis an unsere letzte Folge, wo wir unter anderem über Flesh and Blood geredet haben. Könnt ihr gerne noch mal nachschauen. Aber ja, diese Sacrifice-Fähigkeit und diese Blitz-Fähigkeit ist halt wirklich dieses Kombinierten von Dash und gleichzeitig machst du aus deiner Kreatur einen Cantrip, kannst sie aber dafür halt nicht länger verwenden. Und im richtigen Deck ist es auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ultra stark sein kann. Also das ist das definitiv. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch da wieder, was dabei rumkommt. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die allgemeine Wahrnehmung des Sets ist so ein bisschen schwierig zusammen zu kriegen, weil zum Beispiel bei Kamigawa Neon Dynasty, da hatte ich ein recht gutes Gefühl, was so für Decks auch gerade in Limited möglich sind. Hier sind die Fähigkeiten so allgemein und so vielfältig und auch so kombinierbar, wie zum Beispiel halt eben das Casualties plus halt eben die Blitzfähigkeit, im Sinne von, wenn du natürlich eine rote Karte hast, die sowohl in Jund als auch in Grixis ist, die kannst du sowohl in deinem Casualties oder in deinem Maestros-Deck als auch in deinem Riveteers-Deck irgendwie spielen. Und dadurch ist es schon wieder so ein Punkt an Komplexität irgendwie erreicht, wo ich denke, ich bin wirklich gespannt. Also ich habe das Gefühl, dieses Deck kann entweder gar keinen Einfluss auf irgendwas nehmen oder halt neue Decks aus dem Boden stampfen. Dass wir halt wirklich dann sagen, okay, wir haben jetzt ein Jund Sacrifice oder ein Rakdos Sacrifice oder halt eben ein Factor 4 Color Sacrifice Deck. Und das ist auf einmal das beste Deck in Standard oder so. Also ja. da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Aber wir haben tatsächlich ja noch eine letzte Fähigkeit von den Kabarettis, die eben Naya sind, beziehungsweise Rot, Grün und Weiß. Und zwar heißt die Allianz oder Alliance. Und die haben wir jetzt hier zum Beispiel auf der Karte Devilish Valet. 3 Mana 1/3 für ein Creature Devil Warrior mit Trample und Haste und eben Alliance. Mit der Fähigkeit, whenever another creature enters the battlefield under your control, double Devilish Valet's Power until end of turn. Das heißt also, eine andere Kreatur kommt rein und dann passiert was. Das ist, glaube ich, die Fähigkeit von Allianz. Und in dem Fall, ne, du spielst eine zweite Kreatur und der Devilish Valet kriegt eben eine doppelte Power, in dem Fall dann von 1 auf 2, was nicht so krass ist, aber ja, das ist so ein bisschen diese Creature Matters, Enter the Battlefield Trigger von Creatures eben mattern. Was hältst du von Allianz?
Ich mag die Kabaretti einfach nicht. Also, ja. Wir haben es ja vor 2 Wochen schon besprochen, auch die Karten, die dafür gespoilert wurden, vor 2 Wochen, die Standardkarten. Was für ein Quatsch. Hm. Und jetzt kriegen sie auch noch so ein nichtssagendes Keyword. Weil im Endeffekt ist das Alliance einfach nur, ja, da ist eine Kreatur ins Spiel gekommen, Trigger. Und du denkst dir so, okay, also hat einfach nur den ETB von einer Kreatur auf die andere verschoben. Cool. Ja. Ich meine, was interessant wird, und da bin ich halt mal drauf gespannt, ist, es gibt die Karte Panharmonikon, die immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, wenn das was triggert das doppelt. Mhm. Und je nachdem, wenn Kabaretti wirklich in manchen Formaten, gerade im Commander, vielleicht an Beliebtheit gewinnt, ich habe ein paar davon. Wäre ganz glücklich, wenn die hochgehen. Aber grundsätzlich bin ich von, also das ist für mich wirklich, die Kabaretti sind für mich, ähnlich wie damals auch schon Naya, einfach die schlechten Farbkombination. Das ist so ein Fan.
Ich glaube, es liegt auch auf zu 100% auch wirklich daran, dass es halt so diese, dass es von all den Mechaniken, die so komplex und so kombinierbar sind, glaube ich, die irgendwo am schwächsten ist, weil Enters the Battlefield von der Kreatur haben wir halt schon häufiger gehabt, so. Und das ist halt irgendwie was, das ist so, es ist sehr eindeutig, was eben diese Naya-Farbe haben möchte, und zwar am besten Instants oder Sorceries, die eben Tokens ins Spiel bringen und womit du dann mehrere ETBs halt eben triggern kannst, um bei unserem Valet zu bleiben. Wenn du da eben einen Raise the Alarm irgendwie mit Instant reinhaust, bevor der halt eben zuhaut, kannst du halt eben den auf 2, auf 4 hochpushen und dann kommt erst Value da drauf. Und das ist halt so ein bisschen, ich glaube, in der Vergangenheit haben wir schon ganz gut gesehen, dass solche One-Trick-Ponys nicht immer am stärksten sind. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, ob das jetzt so stark sein wird oder nicht. Das bleibt, glaube ich, dann abzuwarten. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, ob dieser Archetyp von Go Wide Aggro, ob der halt eben viable sein wird in Standard oder eben nicht. Und ich weiß halt nicht, wie viel daran an dieser Fähigkeit selbst liegt. Also da bin ich halt wirklich, da bin ich halt wirklich gespannt, was da eigentlich auf uns zukommt. Momentan liegt jetzt mein Geld, oder wenn ich jetzt wetten müsste, liegt jetzt nicht auf Naya bzw. Kabaretti, dass das die beliebteste Gilde wird, sondern eher so bei Brokers oder Maestros oder sowas.
Ja. Bin ich ziemlich bei dir.
Genau.
Aber sonst wir haben ja noch welche, die nicht mit Sachen zu tun haben, richtig?
Genau, wir haben natürlich schon, was wir in der letzten Folge besprochen haben, eine wiederkehrende Fähigkeit vom Cycling, das haben wir auf den Triomen drauf. Kennt ihr quasi für 3 Mana, kann man die Karte eben abwerfen, eine neue Karte ziehen. Wenn man das Land in dem Fall eben nicht braucht, kann man sich so eine neue Fähigkeit oder eine neue Karte dazu ziehen für 3 Mana in Instant Speed. Wir haben ja doch noch Hideaway, was, glaube ich, auch eine zurückkehrende Mechanik ist, oder? Was versteckt sich denn hinter Hideaway?
Genau. Hideaway ist eine zurückkehrende Fähigkeit, die anders funktioniert wie früher. Und das möchte ich noch einmal ganz kurz highlighten. Früher war es so, dass Hideaway, wenn es ins Spiel kommt, die Karten getappt ins Spiel gebracht hat. Dann hat man die obersten 4 Karten angeschaut, konnte eine davon weglegen und unter gewissen Umständen konnte man diese gehideawaitete Karte eben casten. Also man hat die obersten 4 Karten vom Deck angeschaut und den Rest, glaube ich, drunter gelegt. Mhm. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Das erste und wichtigste, Hideaway-Karten kommen nicht mehr zwangsläufig getappt ins Spiel, es sei denn, die Karte sagt es wirklich explizit außerhalb des Hideaway-Texts. Weil früher war dieses kommt getappt ins Spiel Teil des Hideaways. Das ist es nicht mehr. Und Hideaway ist nicht mehr auf eine normale 4 festgelegt, sondern Hideaway wurde mit einer Nummer versehen.
Ja.
Tatsächlich ist relativ oft die 5 gefallen, von dem, was ich gesehen habe.
Früher
war es halt 4, es gab immer nur 4 und jetzt sind halt 5, ist jetzt die magische Zahl. Das ist ein Power Creep. Das finde ich okay. Und es ist eine Fähigkeit, die eben diese Karte, die obersten 5 Karten angucken lässt oder die obersten 3 Karten oder die obersten 2 Karten. Und man nimmt eine Karte davon, exilt die mit dieser Karte, den Rest legt man unters Deck und dann hat man meistens eine zweite separate Ability, die unter gewissen Umständen diese Karte aus dem Hideaway casten lässt.
Ja.
Und das ist ein schöner Nebeneffekt, finde ich. Aber ich find's ein bisschen strange, dass sie das ja schon vorangekündigt hatten. Sie hatten das ja schon bei den Secret Lair Hideaway Lands. Die hatten ja neulich ein Ding bekommen.
Stimmt.
Secret Lair ist echt neulich. Ist noch nicht so lange her. Und da hatten sie es ja schon angekündigt. Und da haben wir schon gesagt, Hideaway kommt wieder. Und wir hatten recht.
Ja, das war übrigens die Secret Lair, falls ihr euch gewundert habt, mit dem fabelhaften, ich glaube, mit einer der schönsten Artworks, die ich jemals auf einer Magic-Karte gesehen habe. Und dann hat man halt eben die Hideaway Lands genommen als Kartentyp. Eine, die, glaube ich, durch die Band nirgendwo Play sieht, außer vielleicht hier und da mal in Commander. Also richtig verschwendetes Potenzial. Aber genau, also Hideaway, ganz kurz, um noch ein Beispiel aus dem Set zu nennen. Wiretapping, 5 Mana Enchantment in blau, also 4 generische, ein blaues, hat eben Hideaway 5. Das heißt, dieses Enchantment kommt rein. Look at the top 5 cards of your library. Exile one of them face down. Put the rest on the bottom in any order. Und dann hat er diese Fähigkeit, when you draw your first card during each of your draw steps. When you draw your first card during each of your draw steps, draw a card. Then, if you have 9 or more cards in your hand, you may play the exiled card without paying its mana cost. Das heißt, ich war gerade über das Wording gestolpert, von wegen, when you draw your first card during each of your draw steps. Ich sag so, natürlich ziehe ich dann die erste Karte in meinem draw step, aber es meint natürlich, dass es nicht sich selbst nochmal triggert, wenn du in dem draw step noch eine weitere Karte ziehst. Und hier halt eben die Möglichkeit, dass man, wenn man 9 oder mehr Karten hat, die versteckte Karte kann man dann eben umsonst spielen. Was halt auch so ein Ding ist, das ist sehr kontextuell halt eben abhängig. Ich weiß jetzt nicht, ob man seinen Turn 5 dafür opfern müsste, eben um ein Enchantment zu spielen, was jetzt erstmal nichts macht. Also klar, du hast die versteckte Hideaway-Karte, aber bis das wieder passiert, musst du dann ja auch wieder erstmal auf die 9 hochkommen. Und je nachdem, was für ein Deck du spielst, hast du vielleicht Turn 5 auch nur noch 3 Karten in der Hand. Das heißt, es dauert eine Weile. Und da Value rauszuziehen, das wird schwierig, aber ja, es ist halt so eine Fähigkeit, die hängt einfach sehr von dem Permanenten ab, worauf es dann drauf liegt, ne?
Genau. Und das ist halt ganz lustig. Es gibt mehrere Sachen, die da immer wieder gefragt werden. Mhm. Einerseits natürlich die Frage, kann man Hideaway countern? Hideaway selber ist eine Fähigkeit.
Ja.
Muss man irgendwie stifeln oder disallowen oder ähnliches. Und dann ist die Frage, kann man die Karte, die man played, countern? Und ja, die kann man countern. Und wenn man damit einen Emrakul Aeons Torn played für Without Paying its Mana Cost, dann hat man auch seinen Extrazug und man kann damit auch Länder playen. Und das ist halt wirklich, wirklich strong. Und deshalb glaube ich halt, dass Hideaway wirklich, wirklich was Cooles drauf hat. Ich bin halt mal gespannt, inwieweit sie wirklich Play sehen werden.
Ja.
Weil Hideaway war immer schon ganz cool, gerade der Watcher of Tomorrow, das ist halt die Karte aus Modern Horizons 1. Und der ist halt wirklich cool gewesen. Jetzt bin ich halt mal gespannt, was sie jetzt machen mit den neuen Hideaway-Sachen.
Genau. Einmal nur zur Vollständigkeit halber, was wir auch wieder drin haben, was irgendwie zu einem guten Ton von jedem Magic-Set mittlerweile dazu gehört. Wir haben wieder einen Phyrexian Praetor. Jedoch bringt er diesmal nicht wie Tamiyo Completed eine eigene Fähigkeit wieder, sondern ist in dem Fall einfach nur eine 5-Mana 4-4 mit halt ein paar Fähigkeiten. Also mit generellen Fähigkeiten, die draufschlägt. Also keine neue Mechanik wird jetzt hier One-Off quasi gedroppt. Aber wir haben wieder Praetorn. Ist eine gute Karte. Aber ja, das sind so der Überblick über die Mechaniken von Streets of New Capenna. Alles andere, was ihr bei Pre-Release oder sonst wo euch entgegenkommt, wird auf der Karte stehen, was damit gemeint sind. Das sind die key neuen Fähigkeiten, die es eben bringen. Und damit würde ich sagen, springen wir direkt mal rüber in unsere Preview-Diskussion, denn bei Streets of New Capenna, wir haben das komplette Set jetzt gesehen. Wir sind, glaube ich, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme bei der Hälfte der Commander-Decks. Das heißt, ich glaube, da haben wir auch noch ein paar Tage übrig, bis wir da alle Karten gesehen haben. Aber jetzt erstmal auf das Hauptset fokussiert, haben wir uns beide wieder drei Karten rausgesucht, über die wir reden wollen. Hast du denn deine erste Karte schon gerade bereit?
Ja, habe ich. Und das ist eine Karte, da wurde ich tatsächlich über Card Market gefragt, was diese Karte tut. Und ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht beantworten.
Okay.
Weil ich mich null mit dem Set auseinandergesetzt hatte und die Regeln noch nicht draußen waren und so weiter und so fort. Und ich selber erstmal verwirrt war im ersten Moment, weil ich habe das nachts um, keine Ahnung, wann es gesehen, glaube ich, oder abends. Und ich war verwirrt. Und zwar geht es um Errant Street Artist. Das ist ein Ein-Mana 0-3 Legendary Human Rogue mit Flash, Defender und Haste. Und er hat für 2 Mana Tappen, man copiert ein Spell von sich selber, der einem selber gehört, der nicht gecastet wurde und sucht neues Copies dafür raus.
Ja.
Jetzt muss man natürlich erstmal denken, wait, was copiert der denn? Wenn er ein Spell copied, der nicht gecastet wurde. Welcher Spell wird denn nicht gecastet? Copies. Und damit ist es einfach jemand, der Sachen, die nicht gecastet wurden, copied. Also, wenn man zum Beispiel sagt, hat gerade zum Beispiel, wie wir es ja hatten, mit den Maestros, Casualty, und man opfert was und man darf den Spell verdoppeln zum Beispiel. Dann, kann man hier mit den Spellen nochmal verdoppeln. Und das war so obskur in meinem Kopf. Und es ist kein Obskura, keine Sorge. Es war so seltsam in meinem Kopf, dass ich erstmal nicht verstanden habe, was diese Karte überhaupt tut. Das war übel.
Ja, definitiv. Also ich habe sie jetzt auch gerade beim Lesen so gedacht, so, das klingt sehr viele Wörter dafür, dass es sehr sinnlos ist einfach. Aber ich wette, dadurch, dass es ja auch eine Legendary Creature ist, es gibt jetzt schon diesen einen Commander Brewer, der jetzt schon darum irgendwie eine Broken Combo macht. Weil das würde ja auch, mein erster Gedanke war dann, könntest du damit Cascade Abilities, Cascade Targets mit kopieren?
Nee. Also,
weil die werden ja nicht gecastet, ne?
Die werden auch gecastet.
Ja, okay.
Also man muss wirklich überlegen, was für Spells nicht gecastet werden.
Ja.
Und bestimmt hat Wizards da irgendwas übersehen. Bestimmt.
Safe.
Und, also Plane ist auch cast, by the way. Nur weil er drauf played that card, heißt das nicht, dass der nicht gecastet wurde.
Genau.
Played bedeutet nur, dass ihr eben den spielen könnt, damit auch Länder spielen könnt. Man castet die Spell dann trotzdem. Aber das ist halt, es ist eine coole Karte und sie ist erstmal super verwirrend geschrieben. Und allein deshalb wollte ich drüber reden. Und wenn die Person, die mir das auf Cardmarkt geschrieben hat, warum auch immer, ich wusste jetzt nicht, dass ich mich bei Discord erreichbar bin. Aber dann vielleicht hast du hier deine Antwort.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine dieser Karten, wo man denkt, so irgendwann irgendwann wird noch eine zweite Karte dazu gedruckt und dann schießt die im Preis nach oben, weil dann irgendwie you may cast it without paying its mana cost oder sonst irgendwas oder irgendwelche anderen Sachen, wo dann du die playst, aber halt eben nicht castest und super. Also das funktioniert natürlich mit dem, wie du schon sagst, mit dem Kopieren von Sachen, aber das glaube ich, das wird so eine Karte sein, die früher oder später gebrochen wird. Genauso wie vielleicht mein erster Pick, und zwar ist das Luxior, Gyadas Gift, ein Ein-Mana Legendary Artifact Equipment mit dem Text: Equipped Creature gets +1/+1 for each counter on it. Equipped Creature isn't equipped permanent, isn't a planeswalker, and is a creature in addition to its other types. Loyalty Abilities can still be activated, ist im Reminder-Text drin. Und dann die Equip-Kosten, sag mal, Equip Planeswalker 1 und klassische Equip 3. Holy shit. Also, was diese Karte will von uns, ist, dass wir hier quasi ein Equipment haben für Planeswalker, die beim Ausrüsten den Planeswalker-Status quasi verlieren, dazu Kreaturen werden, aber gleichzeitig die Loyalty-Abilities weiter behalten. Das heißt, sie können dann nicht mehr angegriffen werden als Planeswalker, weil sie sind ja Kreaturen. Und sie können eben auch removed werden von eben Creature Removal. Und das ist so eine Karte, wo ich mir auch gedacht habe, okay, da wird wieder so ähnlich wie Swift Configuration von dem Commander Set von Kamigawa Neon Dynasty. Hier wird wieder mit Typen gespielt, die dann vom Planeswalker-Status in Creature-Status kommen. Und das hatten wir ja schon gesehen mit Gideon Planeswalker etc. Aber hier ist das wirklich, jeder Planeswalker kann potenziell als Kreatur gemacht werden. Und dieser erste Text von wegen gets +1/+1 for each counter on it, heißt natürlich, dass halt auch eben die Loyalty-Counter sich 1:1 quasi in Power und Toughness eben äußerst. Und ja, das ist eine wilde Karte, oder?
Ja, also ich find die auch super wild. Sie macht den Planeswalker halt angreifbarer, weil er dann halt mit sowas wie Terminate auch zerstört werden kann. Aber naja, also wer wollte nicht immer schon mit Ugin mal Leute klatschen gehen? Also es ist halt ein cooler Staff. Er ist aktuell sehr, sehr gehypt. Ich finde ihn ein bisschen overhyped.
Ja,
weil ich sehe halt eher den Downside, dass er halt eine Kreatur sein ist für mich eine Downside. Schlagt mich, ich bin Legacy-Spieler. aber ich glaube, gerade für Leute, die im Standard unterwegs sind oder an Arena oder so, für Kontrollspieler, die eh einfach auf die Planeswalker setzen und dann einfach sagen können, das ist ein One-Off da drin, um einfach, wenn ich einen Planeswalker habe, zack, drauf, gib ihm.
Ja. Warum nicht? Ich finde tatsächlich hier von den Stats her finde ich den tatsächlich gar nicht mal so uninteressant auch für Modern, weil der kann sowohl mit Stoneforge Mystic als auch mit Urza's Saga gefunden werden sozusagen. Und
Urza's Saga geht nicht.
Doch, weil es doch ein Artefakt ist mit Mana Value 1, oder nicht?
Ja, aber Mana nicht Mana Value, sondern Mana Kosten von einem Farblosen.
Das ist doch ein Farbloses.
Ist es nicht ein weißes?
Krass. Nee, das ist quasi einfach nur wirklich die graue Eins.
Genau. Ich hab's immer als weißes im Kopf, weil es ist ja der Speer, zum Beispiel sieht aus wie der Speer von wie heißt sie?
Von Elsbeth.
Von Elsbeth.
Sie ist ja auch im Artwork, also ich kann dir jetzt gar keinen Vorwurf machen.
Oh mein Gott, stimmt, das Ding ist ja farblos. Wow, stimmt, dann ja.
Genau, und dann, wie du schon sagst, das könnte halt in manchen Matchups halt wirklich sein, wenn du deinen Ren in Six, wenn er sonst nichts zu tun hat sozusagen, kann das halt eben noch ein Beater werden. Aber halt eben diese Fähigkeit. Also, ich habe auch überlegt, eigentlich wäre es sogar möglich mit dem, kennst du noch den Ozolithen oder den Ozolith aus, oh Gott, war das Ikoria oder so?
Ikoria, genau, ja.
Genau, das war ja so ein Artefakt, was quasi Counter sammelt von Creaturen, wenn sie sterben. Und die du dann neu verteilen kannst auf Kreaturen. Das heißt, du könntest hier einen Planeswalker zu einer Kreatur machen. Wenn der stirbt, landen die Loyalty-Counter auf dem Ozolithen, die du dann wiederum auf deine Kreaturen legen kannst. Das ist total dumm. Also, das ist halt einfach Sachen, die einfach nicht machbar sein sollten. Aber nun gut.
Das ist übel, ja. Das ist krass. Ja.
Auch eine andere witzige Sache ist, man könnte Oko mit dem Luxior quasi in eine Kreatur machen und den dann selbst targeten und zum Elch machen. Das habe ich auch schon gelesen, dass das eine richtige geile Nullbo ist. Also genau. Aber ja, es ist eine witzige Karte. Ich weiß nicht, ob sie competitive ultra gut ist, aber ja, ist auf jeden Fall ähnlich wie den Errant. Sollte man einen Blick drauf haben, wenn man mit Kartentypen herumspielt. Aber was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist eine Karte, die ich rausgesucht habe, weil ich sie einfach broken finde. Ich verstehe nicht, wie diese Karte jemals gedruckt worden konnte. Und zwar ist es Bootlegger's Stash.
Okay.
Es ist ein 6-Mana-Artefakt.
Ja.
Das sagt, Länder haben, die du kontrollierst, haben tappen wie ihren Treasure-Token.
Ja. Es ist eine Mythic und keine Karte hat mehr geschrien Commander als das.
Ja, natürlich. Aber wie kann das denn? Also, das ist ja ich war total verstört, weil Treasure Tokens kennen wir mittlerweile alle.
Ja.
Es ist restortes Mana. Das heißt, man hat eben nicht mehr den Punkt, dass man eben Länder nicht mehr benutzt. Sondern man sagt dann, Ende von meinem rechten Gegner, End of Turn, okay, da habe ich mir mal 6 Mana in meinen Pool und gehe dann in meinen Zug und habe 6 Mana. So, ja. Dann hat man irgendwelche Kreaturen, die mit Artefakten triggern, immer wenn ein Artefakt ins Spiel kommt. Oder immer wenn oder +1/+1 für das Artefakt, oder. Das ist so Banane.
Auf jeden Fall. Total,
für Commander natürlich. Also jedes andere Format wird das nicht spielen. Aber für Commander, wow.
Also wenn man es irgendwie reinschieten könnte oder durch einen schnellen Ramp-Start, irgendwie Turn 4, also wenn du quasi Ramp Turn 1, Ramp Turn 2, dann das spielen kannst und du dann halt eben diesen Treasure Safe eigentlich hast, von wegen jedes ungetappte Land kann am Ende des Zuges zu einem Treasure nochmal werden. Das ist extrem, extrem stark. Aber ich sehe das halt auch auf jeden Fall ja als ein sehr, also es ist ein Commander Staple eigentlich jetzt schon oder so, gerade für, also es gibt ja schon genug Decks, die schon Treasure Token Synergien haben, ohne explizite Artefakt Decks zu sein, und halt eben allein durch diese Bottom Betrachtung, die du eben gemacht hast, zur Not halt save ich mir einfach damit mein ganzes Mana, sehe ich das auf jeden Fall auch im Playable Bereich, was diese Karte angeht. Ich bin wirklich gespannt, ob das so ein typisches Ding wird wie The Great Henge oder wie hier Mithuk Massacre, dass das vielleicht halt auch so eine Mythic sein könnte, die dann auch im Constructed Play sieht. Aber wie halt bei diesem Set häufig sind die Previews halt oder das Set halt so undefinierbar mit der aktuellen Standardmeta, dass sie wahrscheinlich mehr neue Decks bringt, als dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, das spielst du jetzt in Runes oder so. Aber ja, es ist eine ultra starke Karte, definitiv. Eine Karte, über die man vielleicht diskutieren könnte, ob sie stark ist, ist einer unserer Planeswalker aus diesem Set, und zwar Vivian on the Hunt. Ein 6-Mana, 4 generisches und 2 grüne für einen Legendary Planeswalker Vivian mit 4 Loyalty, die den Text hat: You may, also erstmal +2, you may sacrifice a creature. If you do, search your library for a creature with mana value equal to 1 plus the sacrificed creature's mana value, put it onto the battlefield, then shuffle. Dann +1, mill 5 cards, then put any number of creature cards milled this way into your hand. Und dann -1, create a 4/4 green Rhino Warrior creature token. Also keine Alti. Also keine Ultimate Ability im klassischen Sinne. Quasi +2, so ein bisschen Birthing Pot-mäßig Gedöns, +1, so ein bisschen Card Advantage Stuff mit Kreaturen natürlich. Ist es was man für 6 Mana spielen kann, oder ist es nicht da ein bisschen teuer?
Ja, man spielt's halt nicht für 6 Mana, oder?
Das ist der große Punkt. was ist denn die Combo, auf die sich jetzt gerade alle stürzen mit Vivian on the Hunt?
Das ist echt. Also wir haben den Bearbound Accomplish, der halt eine 3-Mana-Kreatur ist, wo man für 1 Mana einen Planeswalker aus der Hand ins Spiel bringen kann und er wird am Ende des Zuges geopfert.
Ja.
Bedeutet, wir haben den für 3 Mana draußen, vielleicht Turn 2 mit dem Birds of Paradise. Dann muss man eine Runde warten, dann hat man den Turn 3 immerhin. Ansonsten, wenn man es ganz regulär spielt, hat man den halt Turn 4 erst, die Vivian, aber das ist stark genug. Man geht hin, spielt diesen Accomplish, aktiviert den Accomplish, holt die Vivian, aktiviert die Vivian, sagt, ich opfer den Accomplish und hole einen Felidar Guardian, der halt sagt, wenn er ins Spielwerk kommt, flickert er ein permanentes.
Ja.
Dann flickert man die Vivian und sie geht das nach nicht aus dem Spiel und man darf sie nochmal aktivieren, weil es ist eine neue permanente. Sie wird aber jetzt bloß nicht geopfert. Man kann den Felidar Guardian in eine 5er machen und kann damit nochmal versuchen zu flickern und Damage zu machen. Und wir haben, man hat so viele Fünfer, die möglich sind. Irgendwie ja. Karmic Guide, 5-Mana-2-2, wenn er ins Spiel kommt, holt er eine Karte aus dem Friedhof. Dann nimmt man wieder den Felly da, holt den Felly da, ob was gewählt wird. Es ist wahnsinnig, was diese Karte tut. Es ist wirklich wahnsinnig. Gerade mit diesem Accomplish, deswegen geht er aktuell auch ziemlich hart durch die Decke.
Und,
würdest du sie auch spielen, wenn man sie nicht als Combo spielen kann? Weil sie ist ja doch sehr mächtig, wenn man sie einmal ins Laufen kriegt, oder?
Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, die Zeit von 6-Mana Planeswalkern ist so ein bisschen vorbei, weil im aktuellen Format haben wir auch den Professor Onyx, der aus Strixhaven, den ich jetzt mal verbuchen würde als einen ziemlich starken 6-Mana Planeswalker. Und Vivian, würde ich ebenso sagen, ist eine sehr starke Planeswalkerin, aber trotzdem halt eben für 6-Mana. Da ist man eher schon, wenn man Planeswalker spielt, selbst mit einem Creature-Deck bei sowas wie Wandering Emperor oder halt eben ne Kaito, dass man halt eben irgendwas hat, wo es einen direkten Impact gibt. Und diese Birthing Pot Ability und dieses Combo-Potenzial mit der Modern Horizons-Karte, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was das Interessanteste an der Karte ist. Ich bin mir jedoch nicht so sicher, ob das halt darin enden wird, dass man das in einem Modern- oder Legacy-Deck wirklich spielen kann, im Sinne von, dass man damit auch Matches gewinnt. Also es ist eine nette Combo, die man gerne mal ausprobieren kann. Aber so ein bisschen fehlt da, glaube ich, die genaue Route zum Win danach. Also, weil ich glaube, wenn du dieses Setup hast mit dem 3-Mana-Compliance, der ist halt sehr, oder, weißt du das? Wie heißt der nochmal? Accomplice. Genau, wenn man den halt eben, also den kann man ja auch einfach removen, sobald man eben aufs Spielfeld kommt, und dann ist die ganze Combo hin. Das heißt, sie ist sehr anfällig und das ist so ein bisschen, wo ich das Problem sehe. Aber es ist trotzdem ein cooler Planeswalker und eben halt diese Combo, ähnlich wie bei Arendt oder bei Luxior, ist halt dieses Potenzial da. Man spürt dieses Potenzial, da kann was richtig, richtig Böses mit passieren. Und deswegen, das macht so eine Karte halt eben interessant. Aber was ist denn deine letzte Karte für heute?
Meine letzte Karte habe ich mir aufgehoben. Ganz hart in meiner Seele, weil das ist eine weiße Karte. Da sind auch andere Farben drauf. Das ist aber eine weiße Karte.
Ja.
Und zwar Rigo Streetwise Mentor. Mhm. Diese Cat Citizen, Legendary Creature, hat ein weißes Mana und dann zwei hybride Mana, die entweder weiß-grün sind oder weiß-blau. Ja. Also kostet diese Katze drei weiße Mana.
Ja.
Nichts anderes wird akzeptiert. Sie ist eine 2-2, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, kommt sie mit einem Shield-Counter ins Spiel. Shield-Counter haben wir schon gesagt. Shield-Counter sind relativ stark, vermutlich. Mhm. Und es schützt sich halt so ein bisschen. Und sie sagt, immer wenn man angreift, ein Spieler oder ein Planeswalker, mit ein oder mehr Kreaturen, mit einer oder mehr Kreaturen, die Stärke 1 oder weniger haben. Mhm. Ziehen wir eine Karte. Das klingt ist jetzt erstmal so. Okay.
Das ist weißer Card Draw.
Es ist weißer Card Draw.
Ja.
Und man hat so viele 1-1 Soldiers, 1-1 Piloten.
Ja.
Und an den verschiedensten Set. Hunde, Katzen. Alles Mögliche an 1-1er Token gedöns. Mhm. Die man einfach sagt, ja, dann greife ich hier mit dem 1-1 an. Der muss ja noch nicht mal hitten. Der muss nur angreifen, einen Planeswalker oder einen Gegner, und man zieht eine Karte.
Ja. Ja, das stimmt. Also, ich mag tatsächlich diese, wie sie das mit dem hybriden Mana gelöst haben, dass es quasi eine potenziell Mono-White-Karte und auch als Legendary Creature, du den aber trotzdem in eben einem solchen mehrfarbigen Deck dann auch trotzdem als Commander spielen kannst und trotzdem grüne und blaue Karten mit drin haben kannst. Das ist eine sehr elegante Lösung, finde ich. Was mich ein bisschen verwirrt bei der Karte, ist, dass sie quasi sagt, dass es relevant ist, dass deine Kreatur 1 oder weniger hat an Power, damit du die Karte ziehen kannst. Das ist aber selbst eine 2-2. Wo ich denke, klar, es ist halt eine 3-Mana und dann musst du schon irgendwie Minimum-Stat-wise sagen, okay, 2-2. Aber ich finde es, glaube ich, schöner, wenn es eine 1-4 oder eine 1-3 oder sowas in der Art wäre.
Ja, damit sie selber triggert. Aber ich glaube, das wäre wieder stark. Ich vermute, dass sie im Testing wahrscheinlich auch wirklich sich selber getriggert hat.
Mhm.
Und dass sie als zu stark angesehen wurde und deshalb wirklich diese 2-2 als Nerf bekommen hat.
Ja.
damit sie sich selber nicht triggert. Also nur eine Vermutung, ich habe keine Beweise dafür, aber das wäre tatsächlich meine Vermutung.
Ja, also das liegt auch nahe auf jeden Fall. Tatsächlich, sie ist ja auch Citizen als Creature-Type, was dann auch so ein, das bezeichnet ja auch den Token, den grün-weißen Token, den man dann auch mit verschiedenen Sachen ins Spiel holen kann, sind halt eben 1-1 Citizens. Und das ist natürlich dann so ein bisschen der Hint, dass man so ein Go-Wide Citizen Matters Deck das vielleicht reinpackt. Und ich bin gespannt, was das auf jeden Fall bringen würde. Weil irgendwie, also ich bin selbst am Überlegen, selbst in so einem Human oder Mono-White Pioneer-Deck, hast du halt eben deine Thraben Inspector, die halt eben eine 1-2 sind. Und wenn da noch kein Counter drauf ist, zieht man damit eine Karte. Und man kann es ja genau auch umgehen mit sowas wie Luminarch Aspirant oder sich entscheiden, wann man halt eben seine Counter irgendwie spielt, dass man diese Voraussetzung erfüllt. Und ich bin gespannt, wie Rigo sich so macht in den verschiedenen Metern, weil das ist so eine Karte, die sehe ich auch tatsächlich im Constructed.
Ja.
Von daher bin ich da mal echt gespannt. Aber auch bin ich gespannt auf den Einfluss meiner letzten Karte, die ich für heute dabei habe. Und zwar ist es niemand geringerer als der Face Planeswalker des Sets, Obnixilus the Adversary. Ein 3-Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein rotes Legendary Planeswalker Nixilus mit 3 Loyalty. Und jetzt haben wir es wieder, Casualty. Und zwar Casualty X. Wobei nochmal klarifiziert wird, the copy isn't legendary and has starting loyalty of X. Das heißt, nochmal als Reminder, Casualty, man castet ein Obnixilus, man sacrificed eine Kreatur mit Power X oder weniger, also X ist halt sehr flexibel, also irgendeine Kreatur. Und dann bekommt man eine Kopie von Obnixilus, die nicht legendär ist und eben starting loyalty hat von eben X, also die Power der sacrificeden Kreatur. Und jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten. Und zwar plus 1, each opponent loses 2 life unless they discard a card. If you control a demon or devil, you gain 2 life. Also so ein Drain-Effekt. Minus 2, create a 1-1 red devil creature token with when this creature dies. It deals 1 damage to any target. Und minus 7, target player draws 7 cards and loses 7 life. Der richtige, also wenn man jetzt in einem Traumland, in Christmas Wonderland wäre mit dieser Karte, hat man irgendwie es geschafft, einen Token zum Beispiel zu kreieren mit Power 7 oder weniger. Oder man hat irgendwie so einen typischen, keine Ahnung, 3-Mana 7-1, den man eigentlich sofort sacrificen muss. Man spielt Obnixilus, sacrificed diesen 7-Power-Typen und kann dann mit der Kopie direkt quasi die Ultimate zünden und selbst 7 Karten ziehen. Und ja, wie findest du diese Tatsache, dass man eben quasi für 3 Mana einen Planeswalker hast, der sobald du eine andere Kreatur mitopferst, du eben 2 von diesen Planeswalkern hast?
Ich finde es strange, dass er die Chase-Karte des Sets wird. Mit dem Etched Foiling, was ja auch sehr selten sein soll. Oder sehr selten wird. Das finde ich ein bisschen strange. Ich finde den Planeswalker cool, gerade wenn es eine Kopie von dem Planeswalker wird. Und dass man halt sagen kann, hey, ich bin schon an Bord sehr weit vorne. Und ich habe eine coole Kreatur, die stark ist. Oder ich habe die mit einem, darf man auch nicht vergessen, man kann die auch mit einem Dracheneffekt, beziehungsweise einem Odem-Effekt, wie man das immer nennen möchte. Für ein rotes Mana kriegt plus 1 plus 0. Kann man halt auch mal hochboosten, die Angriffsstärke. Oder mit einem, falsche Farbe, aber Riesenwuchs, plus 3 plus 3. Da kann man die mal hochstärken, hochpowern, die Stärke, und den damit sacrificen. Und das ist schon stark, glaube ich. Also gerade wenn man halt den überlegt, die Kopie mit einer Ulti reinzubringen, das ist schon hart.
Ja, definitiv. Und also ich bin wirklich gespannt, was diese Karte machen wird. Denn also wir hatten, glaube ich, noch keinen Planeswalker, der literally auf der Fähigkeit drauf hat, okay, wenn du den spielst, hast du die Option, den zu kopieren und noch einen zweiten Planeswalker zu bekommen.
Doch.
Echt?
Wir hatten einen Chase, der hatte Kicker.
Ja, okay.
Seneca.
Aber das war, nee, war das nicht aus Ixalan, der Mirror Mage?
War der in Ixalan? Ich
Ich
dachte, der wäre in
meine.
Zendikar. Also es gibt in Zendikar einen 3-Mana, den man auf jeden
Okay.
Fall Kicker verdoppeln kann.
Okay, dann.
Mirror Mage, der hat als Fähigkeit eine Kopie von sich selber erstellt.
Nee, ach so war das, genau. Der konnte sich dann als Fähigkeit verdoppeln. Aber gerade so mit diesen dann doch sehr Standard-Effekten, sag ich jetzt mal, also die plus 1. So eben dann einen negativen Effekt von wegen, ne, Drain, beziehungsweise halt eben ein Discard-Effekt, minus 2 eben eine Kreatur, um ihn auch selbst zu beschützen irgendwo. Und allein quasi, du spielst den für 3 Mana, opferst eine Ein-Power-Kreatur, hast dann ein Loyalty 1, ob Nyxilus noch dazu liegen. Dann kannst du halt entweder, dann könntest du halt immer noch deine erste Kopie -2 geben, dass der auch auf 1 ist, hast dann Devil, kannst dann den Gegner discarden oder drain und hast dann halt eben, ja, 2 potenzielle Obnixilis, die dann eben ja problematisch loszuwerden sind, denn sie müssen ja individuell entweder angegriffen werden oder, was natürlich die einfachste Lösung wäre, wäre halt so ein Goblin Chain Whirler in dem Fall, den es aber gerade halt eben nicht gibt. Und das ist halt irgendwie was, wo ich denke, ich habe so das Gefühl, das kann einfach eine unfassbare Value Engine gehen, der halt irgendwann hast du dann vielleicht den einen, bist du den einen losgeworden, der andere ist aber irgendwie schon auf Loyalty 4 oder so. Ja. Ich glaube, das kann sehr, 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 sehr kritisch werden mit den Obnixilis. Und ich sehe den vor allen Dingen in Pioneer, in den Rakdos Sacrifice Decks, wo du ja ohnehin Kreaturen hast, die du sacrificen willst. Und dann halt eben noch diesen Typen dazu zu haben, der dir entweder weitere Buddies gibt zum Sacrificen oder eben den Gegner auch als Wincon irgendwie drained oder discarded. Also, Obnixilis, der kann, glaube ich, weite Wellen schlagen, wenn das denn so will. Aber ja, das ist soweit unser Overview über die Karten. Natürlich, es gibt unzählig andere Previews, noch nicht mehr. Wir haben noch nicht mal alle Mythics quasi besprochen. Die könnt ihr euch gerne angucken. Wir haben das verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Da gibt's
und
quasi die.
Und ihr könnt uns mal schreiben, welche Karte ihr denn am interessantesten findet. Wirklich nur die interessanteste, nicht sagen die und die, sondern wirklich nur mal, welche Karte ist die Karte, die euch dazu bringen könnte oder bringen wird, diese Karte sich zu holen. Und
genau.
Einen Satz dazu, warum, wäre auch nicht
schlecht. Das auf jeden Fall, das würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Aber wir würden an dieser Stelle weitergehen zu der Secret Lair Drop, der April 2022 Super Drop, wo wir wieder einiges haben. Willst du einmal kurz die Thematiken durchgehen? Ohne dass wir jetzt auf jeder einzelnen Karte, die in dem Drop drin ist, einfach nur, dass wir einmal durchgehen, was es so thematisch denn so gibt.
Ja, können wir machen. Wir haben halt wieder, es ist von über Nacht einfach immens viel kommen. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwieriger. Wir haben erstmal Secret Lair Showcase Streets of New Capenna Gilded Foil Edition.
Yes.
Das ist einfach nur Showcase Frame Version. Dann haben wir Special Guest Matt Jukes. Mhm. Auch hier jetzt kein Artist, sondern einfach ein Gast.
Genau.
Was ich sehr schön finde. Dann haben wir Artist Series, und zwar eine Menge davon. Wir haben Magali Villeneuve, glaube ich. Nee, Villeneuve, so. Wir haben einen Artist Series von Siddharth Chatrover. Mhm. Wir haben eine Artist Series von Wayne Reynolds. Und das sind 3 Artist Series. Das fand ich sehr, sehr krass. Hm. Dann haben wir den April-Joke von Wizards, der mittlerweile auch nur noch Dad-Jokes sind. Und zwar, finally, Left-Handed Magic Cards.
Das ist so fürchterlich.
Dann ganz am Ende, just some total normal dudes. Mit wieder so sehr comichaft angehauchten, das hatten wir jetzt in letzter Zeit öfter, seit Korea schon, sehr comichaft angehauchten, überspitzten Comicfiguren als Magic Karten. Und da sind teilweise sehr, sehr krasse Sachen drin. Also es gibt ein paar regulär, wo krasse Sachen drin sind, aber das Ding finde ich, ich finde es nicht unbedingt hübsch, aber das ist für mich so ein kleiner, der kleine Gewinner tatsächlich.
Ja, das stimmt. Und das Ganze gibt's natürlich dann in einem Non-Foil-Bundle, in einem Foil-Bundle und dann nochmal in einem Bundle-Bundle, wo dann Non-Foils und Foils mit drin sind. Kleine Randnotiz, diese erste, die wir erwähnt hatten, die Showcase Streets of New Capenna, wird eine neue Art von Foiling drin haben, und zwar das Gilded Foil, wo ich weiß nicht, ob du da schon in dem Thema drin bist, aber durch dieses neue Foiling gibt's eventuell Probleme mit Turnierlegalität, oder?
Ja, auch. Erstens gibt es einfach Probleme mit dem Foiling, tatsächlich. Ja. Es gibt ja schon Online-Openings da tatsächlich von Secret Lair, nicht von Secret Lair, von den New Streets of Capenna Collector Displays, wo die ja diese Foil, Gold, Foil, Gilded Foil Edition, keine Ahnung, wenn sie nennt, auch schon drin sind. Und ja, die sind halt auch nicht so die geilste Qualität mal wieder.
Ja.
Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sie die jetzt raushauen.
Genau, und was ich halt gelesen hatte, das war aber auch nur so ein Tweet, den ich leider so ein bisschen überflogen habe, ist die Warnung, dass man mit der Kartendicke durch dieses neues Foil-Treatment nicht gewährleisten kann, dass die quasi als turnierlegale Magic-Karte gilt, weil sie einen kleinen Tacken zu dick ist für, also die alle Karten, die so dieses Gilded Foiling drin haben, das betrifft halt eben auch die Karten aus dem Haupt-Streets of New Capenna-Set, aber halt eben auch die aus diesem Secret Lair Drop. Dass man da, also natürlich kann man sagen, hey, ich spiele sowieso nur Commander oder ich spiele sowieso nur Casual, dann ist das auch egal. Aber das ist schon was, in diese Richtung geht halt Wizards of the Coast häufiger mit gerade so experimentellen Secret Lair Drops, wo halt eben die Turnierlegalität irgendwie nicht immer so ganz gegeben ist. Ich meine, die Drop selbst ist sehr cool. Wir haben drei Karten, einmal Atraxa, Predator's Voice, dann Brea, Ethereum Shaper und Idris, Maelstrom Wielder. Und das sind zumindest drei von fünf Karten, die, ich glaube, Teil mal einer Commander Deck Series irgendwie mal waren und vor allen Dingen auch sehr, sehr beliebte Commander. Was sagst du denn zur Auswahl?
Von den fünf. Ich find's immer noch schade, dass sie nicht alle fünf genommen haben. Ja. Weil für den Preis, ganz im Ernst, hätten sie auch alle fünf reinknallen können. Weil die anderen, die sind halt nichts wert, die beiden. Also ja. Saskia und die beiden Brüder, ich weiß es schon nicht mehr, wie sie heißen, die sind halt nichts wert. Die will halt niemand haben. Da hätten sie doch gerade noch oben drauf werfen können.
Genau. Oh. Diese Bundle soll nämlich 55 Euro kosten, also 54,99. Und das ist schon happig für drei Karten. Also ich glaube, value-mäßig kommt man, glaube ich, auf den Wert wieder rein. Also rein von einem MTG-Finance-Aspekt lohnt sich das, aber von einem Wizards of the Coast, weiß ja, dass es keinen sekundären Markt gibt, hint. Von der Aspekt, drei Karten für 55 Euro anzubieten, ist happig. Das ist wirklich happig.
Und wie gesagt, also gerade von der Qualität her bin ich halt sehr, sehr enttäuscht. Mit der Qualität meine ich halt genau, dass die halt zu dick sind und auch zu schwer. Ich habe in meinem Urlaub habe ich einen Vortrag gehalten über Fakes, wie ich auch schon ein Video dazu mal gemacht habe bei mir auf dem Channel. Und da gehe ich auch auf das Gewicht von Magic-Karten ein. Wie viel eine Magic-Karte wiegt. Ja. Und das habe ich jetzt schon mehrfach an den Rand getrieben, wodurch die Spanne einfach breiter geworden ist. Aber diese Karten wiegen anscheinend so viel wie teilweise Fakes oder Reback-Karten, wo Kleber mit drauf ist.
Ja.
Und das ist schon krass, finde ich.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, es ist halt so ein Trend, den man halt, glaube ich, nicht mehr aufhalten kann. Aber es ist halt schon schwierig, bei der auch Collector-Displays und Collector-Boostern halt eben dann noch quasi bezahlst du so viel Geld und auch bei dieser Secret Lair Drop bezahlst du so viel Geld und hast im Endeffekt Karten, die nicht spielbar wären auf einem offiziellen Magic-Turnier. Ich meine, klar, das richtet sich eindeutig an Commander-Spieler, aber trotzdem ist es halt schade, dass da so ein bisschen auf die alten Werte verzichtet wird.
Richtig. Und dazu kommt ja auch noch eine News, die ich hier noch angekündigt habe, die ich vergessen habe, zu schreiben, dementsprechend. Und zwar werden Secret Lair auch noch verschoben. Es wurde die Secret Lair Version von dem Commander Deck des Heads und Tails, was sie wirklich angekündigt haben, das wurde auf Q3 oder Q4 verschoben, also Quartal 3 oder 4 von 2022. Krass. Das ist relativ weit hinten. Ja. Und Leute, die das bestellt haben, bekommen, das ist ganz cool, Neon Dynasty Collector Booster. Ich glaube, zwei Stück. In diese Sendung mit reingelegt. Sie bekommen trotzdem ihre Secret Lair Bestellung. Auch die verspätet sich, glaube ich, um ein oder zwei Monate, was auch eigentlich schon ein Hinweis ist, Jungs, ihr macht so viele Secret Lair, wenn ihr nicht mit dem Drucken nicht hinterherkommt.
Das stimmt.
Aber sie packen zumindest nicht einen D&D-Z-Booster bei. Wie beim
letzten. Ja.
Sie gehen halt hin und all in und sagen, okay, wir machen Neon Dynasty Collector Booster, zwei Stück. Das ist okay. Ihr habt zwei Monate, die das Ding später kommt. Und dann habt ihr noch mal einige Monate später dann das Commander Deck, was ihr auch noch mal gratis nachgeschickt bekommt.
Ja.
Aber vielleicht das sollte man sich echt überlegen, ob man zu viel Secret-Lair druckt.
Ja, der Weg für Wizards of the Coast geht dahingehend, glaube ich, nur in eine Richtung. Und das wird bis zum Kollaps durchgezogen. Und ja, wir haben tatsächlich, du hast ja eben schon bei der Übersicht gesagt, wir haben ein paar Series, ein paar Artist-Series, ein paar Künstler dran, unter anderem halt eben das Matt Hughes Secret Lair Drop, was die Checklands beinhaltet, also Rootbound Crack, Glacial Fortress und so weiter und so fort, in einem sehr abstrakten Stil, die sich nicht so krass voneinander unterscheiden. Was ist deine Meinung zu diesem Artstyle? Ist das was für dich?
Ja. Das ist so ein 80er-Jahre-Comic, möchte gern Retro-Look, ohne dass es Retro ist. Und ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das wirklich, wirklich schlimm. jedem, der es gefällt, bitte. Ich finde die nicht schlimm und ich finde auch die Karten haben es einfach nicht verdient. Warum nehmen sie nicht coole Länder?
Ja.
Warum nehmen sie denn Checklands, die niemand mehr spielt, selbst die Commander-Spieler ja nicht mehr?
Absolut, absolut. Ganz im Gegenteil, aber auch ähnlich frustrierend die Wahl der Karten ist es Mangali Villeneuve oder Vigneux oder wie auch immer sie heißt. Einer meiner absoluten Lieblings Magic the Gathering Artists. Also jedes Artwork von ihr ist absolut Peak und diese Artist Series sind ja auch dazu da, eben, dass sie zumindest, was sie nach außen kommunizieren, sie suchen sich Karten aus, zu denen sie dann eben Artworks machen. Und hier haben wir jetzt so ein bisschen das Thema One-Drops, wir haben Death Shadow, wir haben Mother of Runes, wir haben Elvish Mystic und halt eben ein Forest. Ich will dieses Secret Lair wirklich lieben, aber die Karten, die da drin sind, die sind halt alle halt wirklich nahezu nichts wert in ihrer Ursprungsversion. Und wir hatten ja schon mal die Mother's Day, Mother of Runes Drop, ja, wo ich mir gedacht habe, okay, wäre es dann jetzt nicht die Zeit, Giver of Runes zu reprinten in dem Slot? Also siehst du das auch ähnlich, dass es ein bisschen frustrierend ist, weil die Artworks sind super schön. Die sind wirklich, würde ich mir sofort aufhängen, gerade dieser Elvish Mystic ist unfassbar hübsch. Aber doch auch ein bisschen eine verpasste Chance, oder?
Absolut, also die Karten sind, es sind coole Karten, es sind gespielte Karten. Man hat ja Death Shadow für Modern, man hat Mother of Runes für Legacy, man hat den Elvish Mystic für Pioneer, glaube ich.
Ja, ja, genau, da wird er gespielt. Das
ist Standard, ich habe keine Ahnung, also dieser Forest stört mich immens da drin.
Ja.
Weil es ist wie der Sumpf im Seth MacKinnon Artwork.
Ja.
Aber dieser Sumpf im Seth MacKinnon Artwork, das war einfach auch ein gutes Secret Lair, weil du hattest Damnation dabei, du hattest einen Heavy Hitter.
Total.
Und hier fehlt der Heavy Hitter. Es fehlt einfach irgendwie, keine Ahnung, sie hätten den Elfisch Mystik irgendwas anderes machen sollen.
Ja.
Irgendwas, was Tamogulf? Oder irgendwas, was
halt ja, Geld. Irgendwas halt, ne?
Weil bloß ist einfach, normalerweise orientieren sich die Preise von den Secret Layer, auch wenn es keinen sekundären Markt gibt, sehr stark am sekundären Markt.
Ja.
Und das tun sie hier nicht. Das Ding ist einfach nur, also, wenn man die Artworks mag, okay, dann holt man sich die, aber dann holt die einfach über den sekundären Markt. Die Dinger werden wahrscheinlich relativ günstig werden.
Ja, leider. Und das hätte ich mir halt wirklich gewünscht, dass also wirklich diese Mother of Runes, Giver of Runes Geschichte, also das wäre halt easy, das ganze Ding um 20 Euro aufzuwerten. Ja. Der Rest könnte man ja sogar so bleiben. Ich mag, dass ich das Elvish Mystic hier in Reprint bekommen hat und nicht Llanowar Elf, weil Llanowar Elf ist immer so der Popkultur-Standard in Magic, der wird immer irgendwie das genommen.
Finnhorn Elf sein können.
Ja, oder sowas, genau. Ein Finnhorn Elf oder wie wär's denn hier mit einem Noble Hierarch? Das ist natürlich jetzt wieder kein Elf, aber das wäre zumindest auch noch mal so ein Heavy-Hitter, wenn man bei dem Thema bleiben will. Aber das zieht sich auch so ein bisschen durch bei der Siddharth Chaturvedi Drop, wo wir unter anderem drin haben Nomad Outpost, ein Triland, was einfach nur getappt reinkommt. Das ist halt noch nicht mal ein Triom. Ghost Quarter, auch häufig reprinted, mittlerweile auch nichts wert. Und so ein bisschen haben wir hier diese Thematik, weil du eben sagst, der Forest ist ein bisschen random. Wir hatten jetzt im Seth MacKinnon hatten wir einen Swamp, bei Magali hatten wir den Forest. Und hier haben wir ein Island drin, was dann aber wieder, hint, hint, auf die nächste Artist-Series, Wayne Reynolds, da ist eben kein Mountain drin, wo ich mir denke, was macht ihr?
Aber da haben sie wenigstens einen Heavy Hitter drin, also in dem von Chateauneuf.
Ja.
Da haben wir wenigstens einen Heavy Hitter drin mit den Concord Crossroads.
Genau, ja, das stimmt.
Der erste Vollprint. Es ist der erste Reprint seit 20 Jahren.
Ja.
Es ist ein Foil Ghost Quarter. Hast du mal geguckt, was ein Foil Ghost Quarter kostet? Das sind abartige Preise.
Das stimmt, ja.
Niemand will Normans Outpost oder eine Insel. Aber Foil Ghost Quarter und das Crossroads,
ja,
das ist cool. Tatsächlich.
Tatsächlich finde ich Concord Crossroads auch eine Art von Reprint, die ich mir sehr viel häufiger wünschen würde. Diese Obskuren, ja, weil es ist ja auch ein World Enchantment, das ist so aus einer ganz anderen Wording-Zeit. Sowas gerne sehr viel mehr. So obskuren alten Kram sehr gerne einfach noch mal reprinten und dann aber dann noch irgendwas Neues finden für Nomad Outpost. Die Wayne Reynolds, die hat, glaube ich, auch eine obskure alte Karte in Baltor the Defiled. Ich glaube auch nicht wirklich reprinted, ein 4-Mana mit Doppelschwarz und all Minions gets +1/+1. Ist halt ganz nett, weil es so einen leichten Zwergen-Theme halt eben hat. Wir haben nämlich noch Torbran, Thane of the Redfells, Ram, Senior Edificer und Depala, Pilot Exemplar. Alles gute spielbare Karten in ja eben Commander, aber auch eben zum Beispiel Pioneer. Baltor ist da so ein bisschen die ältere Version der Karte, die, glaube ich, auch am meisten wert ist. Aber auch da hätte es auch nicht wehgetan, da ja vielleicht noch eine fünfte Karte mit beizupacken oder irgendwas ja wirklich noch mal von Wert mit dazu zu packen. Und dann müssen wir auch drüber sprechen, die also ich muss, glaube ich, sagen, ich habe noch nie so Magenschmerzen bekommen beim Schauen einer Magic-Karte, als ich mir diese Left-Handed-Magic-Cards angucke. Die sind so also die sind wirklich abstoßend widerlich. Und das liegt nicht am Artwork, sondern einfach an dem Aufbau der Karte. Beschreib mal kurz für unsere Podcast-Hörer, was ist denn so komisch an dieser Secret Lair?
Alles. Grundsätzlich hast du normalerweise auf der Magic-Karte links oben den Namen, rechts oben die Mana-Kosten.
Ja.
Bei dieser Karte hat einen Standardrahmen, das ist wichtig dabei zu erwähnen, sind links die Mana-Kosten und rechts der Name.
Ja.
Dann haben wir ein Artwork. Dann haben wir die Kreaturentypzeile und die Kreaturentypzeile ist auch verdreht.
Mhm.
Das heißt, wir haben rechts dann stehen Legendary Creature, Moonfolk, irgendwas.
Mhm.
Dann ist der komplette Text statt linksbündig rechtsbündig.
Mhm.
Und wir haben die Angriffs- und Verteidigungsstärke auf der falschen Seite.
Ja.
Das ist wirklich fürchterlich. Wenn sie wenigstens komplett spiegelverkehrte Karten, die auch spiegelverkehrt wie der Veraska Seer waren.
Ja.
Okay. Aber ich habe tatsächlich mit mehreren Linkshändern gesprochen, die sich dadurch sogar offended gefühlt haben.
Ja, total.
Entweder also, sind wir jetzt oder was? Also ja. Ganz krass. Also wo ich ja sage, das ist ein Tritt für diese Leute. Das hätte ein Online-Gag sein sollen, der ein Online-Gag hätte bleiben sollen. Das ist eine Sache, die ich absolut nicht gut finde, nicht unterstütze und echt, echt daneben finde.
Total, total. Also dasselbe Feedback habe ich auch bekommen. Das ist halt so ein bisschen, dass selbst Linkshänder das halt im besten Fall sehr verwirrend finde. Und es geht ein bisschen zurück auf die Future-Side-Rahmen-Geschichten, wo so ein bisschen damit gespielt wurde, dass man links oben die Mana-Kosten hat. Aber da war das komplette Framing komplett anders. Also das hier ist wirklich einfach nur ein regulärer Rahmen, so wie man es eben kennt. Die Karten für die Leute, die es interessiert, sind Sissei, Weatherlight Captain, Empress Galina, Geralf Messenger, Rokrak, Son of Rogan und Garruk, Caller of Beasts. Also alles Commander-Karten im weitesten Sinne.
Blaue Foil ist richtig teuer.
Ja, das stimmt. Also der finanzielle Wert ist halt auf jeden Fall auch hier so ein bisschen gegeben. Ich glaube, viele Karten sind gut spielbar und auch eben einen guten Penny wert. So. Aber also
nicht lesbar.
Also
ohne Magenschmerzen, das geht gar nicht.
Ja, also ich kann mir die Karten auch nicht irgendwie gut angucken einfach. Ich fühle mich richtig, richtig bescheuert, je länger ich drauf gucke. Und natürlich zum Schluss haben wir Just Some Totally Normal Guys. So ein bisschen so einen cartoonigen Look, aber ich muss sagen, fast schon von der Auswahl her der Karten schon fast am besten. Also wir haben Void Windover. Wir haben Goblin Settler, wir haben Collector Oof, wir haben Venschwein, wo zumindest Collector Oof und Venschwein, das sind zumindest mal Karten gewesen, die in Tierdecks gespielt worden sind. Und
Settler ist ein weirder alter Reprint, der noch nie einen Vollprint gesehen hat. Und nur einmal in einem Starter-Deck 19, jetzt erwischt es mich, ich glaube 97, rausgekommen ist.
Ja.
Und der wirklich, wirklich teuer war. Und den man lange Zeit lang im Goblins gespielt hat, immer noch spielt und auch Commander und dem Kikiki anderen kopiert, um einfach auch Basic Lands zu zerstören, weil er darf auch Basic Lands zerstören. Und die Artworks erinnern mich an dieses Set, was wir letztes Mal hatten, mit dem Eidolon of the Great Reveal, Elfisch Mystic.
Ja, ich weiß, was du meinst.
dieser Comic-Stil, der sich, oder wie man nennen, dass der wirklich, der sich durchzieht.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist eigentlich schon eins der coolsten davon.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das ist so das Set an Karten, wo ich am meisten Bock drauf hätte, mir potenziell was zu kaufen. Wobei ich wieder sagen muss, ich werde mir wahrscheinlich keins von denen kaufen. Ich ziehe das so ein bisschen durch jetzt. Aber das ist auf jeden Fall sowohl vom Wert her als auch von der Obskurität der Karten eben zwei durchaus playable Sachen, auf jeden Fall mit Collector Oof und Wenschwein. Dann eben Goblin Settler, wie du schon sagst, fällt in die Kategorie weirder Reprint, von dem wir uns sehr, sehr gerne mehr wünschen, weil ich glaube, das ist dann cool, wenn du nicht nur diesen Effekt hast von wegen, hey, was zum Teufel spielst du denn da für eine Karte bei Commander oder so, sondern wenn sie dann auch noch so komisch aussieht oder so interessant aussieht. Und ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu dem Void Winnover? Das ist eine 9-Mana, 11-9 Creature Eldrazi. Mit dein Gegner kann keine Spells mit Even-Mana-Values casten und auch keine Kreaturen blocken mit Even-Mana-Values. Ich weiß gar nicht, wofür der denn gedruckt?
Euro. Und zwar nicht weniger Euro, sondern ein paar mehr krass. Euro. Weil der wird halt in relativ vielen Commander-Decks auch gespielt und ist eigentlich eine sehr coole Kreatur, weil sie halt einen uniken Effekt hat, den man nur auf ihm trifft. Hm. Und also der kostet auch Geld. Das ganze krass. Set ist meiner Meinung nach das Value-beste Set.
Ja.
Und auch wirklich das coolste Set vom Aussehen. Hm. Und wirklich ein cooles Set. Also muss ich leider sagen. Ich werde es mir jetzt auch nicht holen, aber ja.
Ja, also das wäre so zumindest das, wo wir am ehesten zusagen würden, so rein von Value gesehen, lohnt sich das am meisten. Aber natürlich bei Secret Lair quasi unser Standard-Disclaimer. Die können die nicht wirklich inhaltlich bewerten, weil sie sehr, sehr davon abhängig sind, ob euch die Karten gefallen, ob euch der Stil gefällt. Also selbst zum Beispiel ein Set, sagen wir jetzt mal zum Beispiel das Linkshänder-Karten-Set, selbst wenn das Value stimmt, selbst wenn die Karten euch interessieren, könnt ihr immer noch dieser Stil euch einfach eben abschrecken. Und wie gesagt, schaut da, ob euch das wert ist, euch quasi diesen Preis, der eben nicht günstig ist für die meisten Secret Lairs, ob es euch das wert ist. Ob ihr auf den Stil steht und ob ihr vor allen Dingen, es ist immer noch so 6 Monate, bis man die Karten hat, das dauert ja immer noch eine ganze Weile.
Wahrscheinlich jetzt demnächst eher 8 bis 9, je nachdem, wenn sie das durchziehen mit der Verlängerung.
Mit weiteren Verspätungen dann vielleicht dann sogar noch länger. Aber genau, schaut es euch gerne an, wir haben wieder alles verlinkt in der Videobeschreibung und bestellt's euch nicht, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welche Secret Lair Drop euch am besten interessiert. Wir gehen mal noch weiter zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar ein leidiges Thema in letzter Zeit ist das Thema Preiserhöhungen. Und nachdem Magic the Gathering Produkte jetzt schon vor kurzem eine gleiche Preiserhöhung bekommen haben, haben wir jetzt noch mal eine Ankündigung bekommen am 19. April, dass es noch weiter nach oben geht mit den Preisen. Was steckt denn hinter dieser Ankündigung?
Ja, Wizard of the Coast geht bis zu 11% bei Produkten hoch und betrifft nicht alle Produkte. Es betrifft spezielle Produkte. Und ein paar Produkte, muss ich sagen, wirken schon so, als wären diese Preissachen schon drauf gerechnet worden. Da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Es ist generell so, dass kein nicht wie beim letzten Mal, wo gesagt wurde, nur neue Produkte haben diese Preiserhöhung, sondern auch die alten Sets, also Ikoria, Zendikar, Feldbacks von früher und so weiter, haben alle haben alle diese Preiserhöhung demnächst. Mhm. Booster haben die Preiserhöhung. Und es gibt halt ein paar Ausnahmen. Die weirdeste Ausnahme, wie ich finde, ist das Pre-Release-Kit, was eine Ausnahme ist. Und was eine besondere Ausnahme ist, sind die Commander-Decks, weil dieses ganze Erhöhung soll eigentlich nach Streets of Capenna kommen.
Ja.
Nicht zu Master-Sets, die sind ja eh immer schon teurer. Also bei denen ist auch wieder eine Ausnahme. Aber die Commander-Decks von Capenna, die werden jetzt auch schon teurer.
Also ja, es ist
einfach nur weird.
Ich glaube, das war so ein typischer Rechnungstypi, der gesagt hat, okay, bei den Produkten haben wir jetzt mehr Kosten aufgrund von Lieferengpässen oder Manufakturerhöhungen durch jetzt Corona und allem drum und dran. Und bei denen trifft es halt zu. Ich könnte mir vorstellen, bei Master-Sets oder bei Premium-Sets, da ist die Gewinnmarge sowieso höher, da fällt es dann nicht so tief in die Bankkosten quasi ein. Und ja, es ist, also das Ganze wäre ja auch schön und gut, wenn wir nicht kurz vorher noch eine Ankündigung gehabt hätten, wie super duper erfolgreich Kamigawa Neon Dynasty geworden ist mit dem rückblickend einer der Top 3 Sets aller Zeiten in der Geschichte von Magic the Gathering mit einem Gewinn von über 100 Millionen Dollar für die Firma. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen, also ich muss da wirklich so ein bisschen an mich halten, da nicht auszurasten, weil mich das so nervt, immer wieder zu hören, Rekordhoch hier, aber trotzdem Preiserhöhung da, keine Lohnerhöhung für die Leute, die arbeiten. Und das ist halt so eben so eine kapitalistische Vorgehensmaßnahme, die wir jetzt immer mehr und mehr sehen, eben bei Wizards of the Coast. Vor kurzem habe ich auch gesehen, Netflix hat da jetzt auch schon gelitten, wo jetzt eben nach der letzten Erhöhung die Leute eben im großen Stile abgestiegen sind und dadurch die Netflix-Aktie um bis zu 25% abgesackt ist. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ist das ein notwendiges Übel, damit Wizards of the Coast auch weiterhin profitabel Magic the Gathering machen kann? Oder spürst du doch so ein bisschen, da will auf jeden Fall niemand die Gewinne auch nur im kleineren Sinne quasi anrühren?
Ich habe eine sehr unpopuläre Meinung. Bitte hatet mich nicht und bitte hatet dieses Video nicht. Wir haben euch ganz doll lieb. Ich finde die Preiserhöhung okay. Weil alles wird aktuell teurer. Wir haben super fadenscheinige Erklärungen für manche Leute, warum sie jetzt ihre Produkte teurer machen. Weil ja, ein Teil davon könnte vielleicht aus Gebieten kommen, wo jetzt Krieg herrscht. Dementsprechend könnte es sein, dass das teurer wird. Wir erhöhen mal um 30%.
Ja.
Ich bin neulich kaputt gegangen, als ich bei einem Mc's in Berlin einen Cheeseburger kaufen wollte und mir dachte, okay, es war mal 1 Euro für so ein Teil. Kosten 1,30 €. Habe ich noch. Gehe ich mal hin. Dann kostet das Ding 1,70 €. Da habe ich früher fast 2 für bekommen. Ja. Und das ist jetzt nicht Lord Granddaddy sagt hier, früher war alles besser, sondern die Preiserhöhung ist überall da. Und sie ist überall zu spät. Wir haben Inflation. Wir haben Krieg. Wir haben Krankheiten. Wir haben alles Mögliche aktuell. Und das schlägt sich überall nieder. Und das auch bei einer Firma. Bei Wizards. Jetzt sagen natürlich die meisten Leute, gerade Spieler, die haben es auch ein bisschen weit recht, ja, wir haben ja Rekordgewinne, warum kann man denn dann nicht am eigenen Stuhl sägen? Weil eine Firma das nicht machen sollte. Wenn eine Firma hingeht und sich selber praktisch die Gewinne streicht, heißt das gleichzeitig auch, dass diese Firma investieren muss, um zu wachsen. Das muss Wizards nicht mehr. Wizards kann eben jetzt die Volkswelle reiten. Und sollte sie auch reiten, damit es weiter eine erfolgreiche Firma bleibt. Das ist natürlich auf unseren Kosten, auf unseren Lasten. Das ist auf Lasten von Kartenqualität, Arena, mehr muss ich nicht sagen, oder auch anderen Sachen, die halt Kosten produzieren, beziehungsweise Kosten einsparen und da eben auch geschoben werden. Ich sage nicht, dass es taktisch klug war. Zwei Tage, nachdem man gesagt hat, yay, wir hatten das beste Set aller Zeiten, jetzt zahlt doch mehr. Das ist ziemlich unklug. Ja. Also das war dämlich. Was ich wichtig finde, ist zu sehen, wie weit jetzt Wizards das treiben will. Weil das finde ich ein bisschen gefährlich. Sie können nicht erhöhen und gleichzeitig nicht irgendwas dafür mitgeben.
Ja.
Kartenqualitätskontrolle. Vielleicht wieder ein bisschen erhöhen.
Ja.
Sie sperren Jugendliche meiner Meinung nach komplett aus dem Spiel raus mittlerweile. Also 11%, um euch das mal zu verdeutlichen, 11% klingt jetzt nicht viel. Aber das sind bei einem Euro 10 Cent. Bei einem 3-Euro Booster, 3,50 €, heißt das Booster kostet jetzt 3,83 €. Bei einem 4-Euro Booster sind das 4,40 €. Ich kriege für 4 € schon andere Booster von anderen Spielen, die das nicht haben.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, das ist halt so ein bisschen der Punkt, was du sagst, ist, das mag marktwirtschaftlich auf jeden Fall stimmen und auch richtig sein. Ich kann aber nicht unweg zu sehen, dass andere Industrien diese aktuelle Situation daraus ausnutzen, um obwohl der Rohpreis von dem Produkt nicht steigt, einfach quasi so eine Marge drauflegen, weil jetzt kann man es sich ja machen. Und Das ist halt so das, was ich hoffe, dass es bei Wizards of the Coast nicht ist. Das ist halt wirklich, dass da Marketing oder nicht Marketing, sondern marktwirtschaftliche Gründe wirklich dahinter stehen. Dass man halt eben sagt, okay, damit gibt's einen logischen Grund für diese Produktverteuerung hier. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass so viele Leute, also das ist ja auch was wir offen sagen, kauft keine Booster, wenn ihr Karten haben wollt, kauft euch die Einzelkarten, die ihr wirklich braucht in Decks. Und ich glaube, mit dieser Ankündigung, dass es eine Preiserhöhung bei Wizards of the Coast eben geben wird für die Produkte, die auch eben rückwirkend auf alle Editionen verteilt werden. Das heißt, man kann nicht mal sagen, okay, holt euch die günstigsten Set, wenn ihr draften wollt oder so. Muss man halt eben wirklich dabei bleiben und sagen, okay, achtet da wirklich mehr auf euch bei dieser Produktflut an. Wir sind jetzt von der einen Preview-Season in die nächste, in die League-Season anscheinend, die es jetzt auch vor jedem Set gibt. Die ist jetzt schon wieder, wo du dir die ersten Karten von dem Dungeons & Dragons Set auf Reddit schon geleakt angucken kannst. Wo du dann halt irgendwie auch denkst, okay, ihr haut so viel Produkte raus, alles wird teurer. Man kann einfach eben nicht mehr als normaler Spieler, sag ich jetzt mal, jede Preview-Season bzw. jeden Pre-Release mitmachen. Und man muss da eben gucken, bevor man eben sich für das Hobby komplett verbrennt, eben die Kosten einzusparen, wo sie halt eben notwendig sind oder wo sie halt eben nicht notwendig sind. Und das kann halt dann resultieren, dass man sich halt eben im Pre-Release eben spart und dann halt eben sagt, hey, ich hole mir die Karten, die ich brauche bei Card Market oder bei anderen Einzelkartenhändlern. Was natürlich schade ist, sowas zu empfehlen, weil ich würde natürlich super gern sagen, hey Leute, geht raus, supportet euren Local Game Store, aber das ist halt zunehmend schwieriger, wenn allgemein die Preisstruktur halt einfach schwieriger wird. Und das tut einem weh, das sagen zu müssen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde diesen Artikel, wenn ihr den mal lesen wollt, er ist unten verlinkt. Klar. Ich finde den so schlimm.
Ja.
Das zu lesen quält meinen Kopf kaputt. Weil das einfach nur so ein, übrigens, wir haben eine schlechte Nachricht für euch.
Ja.
Aber das ist ganz toll, weil bei dem Produkt passiert das nicht. Und bei dem Produkt ist das anders. Und hier ist das auch ganz toll woanders. Wo ich sage, warum ist da nirgendwo eine Tabelle, wo ich auch mal als normaler Mensch sehe, wann an welchem Tag oder an welchem Monat oder sonst was, welches Produkt um wie viel Prozent teurer wird. Warum kann man nicht einfach offen, transparent sagen, okay, bei dem Produkt, fertig. Nein, es sind alle Produkte und dann werden die Ausnahmen genannt, wo ich sage, die Ausnahmen sind sowas wie Master Sets, die eh schon bockteuer waren. Jetzt sind Collector Displays von, keine Ahnung, Double Masters. Was werden die kosten? 270, 280 auf dem sekundären Markt. Beim Local Game Store wahrscheinlich 300 Euro. So, da sind, bin ich ganz fest überzeugt von, diese 11% schon lang mit draufgerechnet. Ja, es wird jetzt nur gesagt, so, übrigens, wir rechnen die da nicht mit drauf. Ja, weil wir haben die wahrscheinlich schon draufgerechnet. Die Marge ist da drauf.
Naja, das ist auf jeden Fall.
Und gut, wir haben diesmal aber hoffentlich keine 100-Euro-Booster. Naja. Aber trotzdem ist es ist so falsch gespielt. Es ist so ein PR-Gag, diesen ganzen Kram da zu versuchen, zu verharmlosen. Nein, man geht hin und sagt, wir haben ein Problem. Wir müssen irgendwie bei unseren Zahlen gucken. Es stimmt nicht, was wir an Einnahmen und Ausgaben haben. Wir verlieren aktuell da Gelder, die wir Jahre davor nicht verloren haben. Das möchten wir nicht, das können wir nicht oder das wollen wir nicht. Einer dieser Sache stimmt, trifft ja zu.
Ja.
Wir werden das so und so ändern. Hier habt ihr eine Liste. Das wird passieren. Nein, es wird versucht, marketingtechnisch das als, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, weil da und hier und da so ein bisschen und da später und da, ja, da wissen wir, da machen wir das jetzt schon. Warum nicht eine Tabelle?
Ja. Aber ja, das ist halt immer das ist halt auch die Priorisierung. Wenn es um Preiserhöhungen geht, kann man auf einmal keine Grafiken mehr machen, wie was im Collector Booster drin ist, wo sie halt dir auffächern, an welchem Slot was drin ist. Jetzt, wenn man irgendwie sagen kann, welche Produkte wird das beteiligt, wird nicht mal ein Bild eingeblendet, sondern halt reiner Text mit einer Aufzählung, die ein bisschen auch komisch mittendrin ist, wie dann auch nur zu zwei Produkten zählt und darunter sind weitere Ausnahmen. Ich stimme dir zu. Dieser Ankündigung ist, Der das geschrieben hat oder die das geschrieben hat, die war leidig und die musste durch fünf Instanzen an dem PR-Team vorbei und an der Chefetage vorbei. Das klingt wie ein Kompromiss, dieser Artikel. Aber was haltet ihr von der Preiserhöhung? Ist das was, wo ihr sagt, okay, kann ich nachvollziehen und für mein Hobby investiere ich das gerne? Oder sagt ihr, okay, ich werde jetzt mein Verhalten in Bezug auf Magic in irgendeiner Art und Weise von anpassen? Sei es jetzt, ich überspringe jedes zweite Set oder ich mache mal einen Pre-Release nicht mit oder ich mache nur noch Sachen mit, wo ich wirklich gehypt bin oder wirklich von überzeugt bin. Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir haben schon ein bisschen Overtime. Und dementsprechend würden wir für diese Woche das Ask Us Anything noch mal kurz kicken. Wir hatten wieder eine Preview-Folge, wo wir ein bisschen was aufarbeiten mussten. Deswegen sei es uns hoffentlich verziehen von eurer Seite aus. Aber trotzdem der Aufruf, wenn ihr Fragen an uns habt über irgendwelche News, über unser persönliches Magic the Gathering-Verhalten, über Tipps oder Hinweise zu euren Decks, an denen ihr gerade arbeitet, schreibt sie sehr gerne ins Discord unter Ask Us Anything. Dort gehen wir dann im nächsten Podcast optimalerweise dann eben drauf ein. Ein kleiner persönlicher Dank an dieser Stelle für unsere Patreon-Gold-Unterstützer, die da namentlich
General Götterspeise,
Buster Madison, Easy Reader 24, Jan Erik und ganz neu dazugekommen Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Das hilft uns hier, den Podcast immer weiter zu produzieren. Und wenn das halt was ist, was euch interessiert, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com/gamery oder alternativ könnt ihr auch bei YouTube den Join-Button drücken, wenn ihr das denn so wollt. Bei uns kommt es gleichermaßen an, falls das noch ein Bedenken quasi ist. Aber ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit weiteren Previews und News aus der Welt von Magic the Gathering. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.